ARD. Talk mit Tees.
Das ist nicht so, dass ich absichtlich am Lautstärkeregler von 10 auf 11 drehen möchte.
Nein.
Also ich tatsächlich, und das ist eine Aussage, die man von einem Influencer eigentlich gar nicht erwartet, ich stehe eigentlich gar nicht gerne im Mittelpunkt. Ne? Der hat sich das angeguckt und hat mir dann am nächsten Tag gesagt, Herr Prinz, wenn Sie Lehrer werden möchten, müssen Sie diesen Kanal beenden. Das funktioniert so nicht. Das ist auch immer diese große Hybris, die man hat als Mensch, der sich dann intellektuell mit einem Thema auseinandersetzt, dann zu glauben, man könnte Probleme verhindern. Wenn man mir sagt, das geht so nicht, Herr Prinz, dann mache ich das aber ganz genauso. Das ist einfach, ne, bin ich ein bisschen trotzig. Ich bin da, in meiner Fantasievorstellung bin ich immer noch der kleine Junge, der da in der Sagenwelt Mitteldeutschlands unterwegs ist.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe es, mehr über Menschen zu erfahren, von denen ich ein bisschen wusste, deren Namen ich schon mal gehört hatte, aber die ganze Geschichte dahinter nicht kannte. So wie bei meinem Gast heute. Es ist Alexander Prinz, bekannt auch als der dunkle Parabelritter. Er ist ein Internetstar aus Halle an der Saale. Er ist YouTuber, Journalist, Unternehmer, Gesellschaftskritiker und Autor. Wurde zunächst einmal bekannt als Deutschlands größter Metal-Influencer. Seit ein paar Jahren widmet er sich allerdings verstärkt Politik- und Gesellschaftsfragen. Im Hemd und Sakko statt im Bandshirt spricht er in Videos über Themen wie kommt das Kalifat Deutschland oder ist der Rundfunk außer Kontrolle oder das Ende der Wokeness. Er legt ganz gerne gezielt Wutköder aus, um auch Menschen zu erreichen, die sich abgehängt fühlen, und er nutzt seine Reichweite, um zugleich unterhaltsam und auch aufklärerisch zu wirken, von Musik und Festivals bis hin wirklich zu diesen tiefen gesellschaftlichen Debatten. Er hat eine sehr direkte Art, mit der er sich nicht nur Freunde macht. Jetzt hat er auch geschrieben in einem Buch, das heißt Oststolz, über sein Aufwachsen in Sachsen-Anhalt, eine Jugend mit viel Einsamkeit, aber YouTube hat ihn irgendwie gerettet. Wie? Das erzählt er hier auch, wie er das Erstarken der Rechten erlebt hat. Getroffen haben wir uns in Berlin, sind uns schon unten an der Straße begegnet und ich dachte nur als erstes, irgendwas ist anders als in seinen YouTube-Videos, und mir wurde dann auch klar, was. In den Videos trägt er nämlich meist ein Glasauge, privat dann auch öfter mal nicht, dann ist das eine Auge überwiegend geschlossen, denn ihm fehlt ein Auge, und dieses fehlende Auge hat ihn als Kind natürlich zum Außenseiter gemacht. Auch das gehört zu seiner Geschichte, auch darüber sprechen wir. Du merkst auf jeden Fall sofort, wenn du ihm begegnest, das ist ein offener, ein liebenswerter, ein sympathischer Typ, mit dem du über alles schnacken kannst. Sehr herzlich, so einer, mit dem du alle Äpfel Sachsen-Anhalts stehlen könntest.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Boah, du bist wieder einer von denen, bei denen man wirklich Minuten braucht, um zu erzählen, was sie alles machen und was sie alles sind.
Dafür gibt es ja solche Begriffe wie Tausendsasser, ne?
Ja, um das abzukürzen. Aber das ist ja voll das Klischee. Also damit kann man nicht kommen. Wir sind ja nicht hier bei Musikantenstadl, Alexander.
Hossa.
Das ist ein Tausendsasser, der Alex. Nein, du warst wirklich alles. Du bist YouTuber, Journalist, irgendwann warst du Unternehmer, Gesellschaftskritiker, Autor, Podcaster, alles möglich. Man kennt dich bei YouTube als den dunklen Parabelritter. Du hast mal angefangen mit Metal-Kritiken. Du warst der Metal-Experte. Mittlerweile kümmerst du dich verstärkt um Politik, um Gesellschaftsfragen. Und du hast jetzt über deine Geschichte, du hast über deine Heimat geschrieben, in einem neuen Buch, von dem ich witzigerweise wochenlang dachte, bevor ich es gelesen habe. Es heißt Ostholz. Und frag mich nicht, wieso. Bis vor 4 Tagen, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich aus irgendeinem Grunde gedacht, es heißt Ostholz, und dachte, ach, das ist der Stadtteil, in dem du aufgewachsen bist.
Aber das würde trotzdem ganz gut passen. Mein Vater ist ja Tischler, ne? So dementsprechend die Verbindung zum Holz ist eigentlich ganz gut da. Ja. Und das so auf Holz klopfen, also ich habe nur gute Verbindung mit Holz.
Ja, das ist ganz gut.
Also selber Holz geschnitzt, ne? Das Ostholz, ne, das passt schon, das ist nicht schlecht.
Mir war das total unangenehm, aber weil ich das über Wochen, wir haben unsere kleine Begegnung ja auch schon wirklich sehr lange geplant, und dann habe ich erfahren, du hast dieses Buch geschrieben, und es ist ja auch so eine Art, Es ist nicht Schreibschrift, aber es ist schon so eine künstlerische Schrift, dieses Oststolz. Und es ist auch eindeutig zu lesen. Aber ich muss jetzt jedes Mal lachen, weil ich denke als erstes immer an Holz.
Wir haben uns da an Werbeschrift aus der DDR aus den 70er Jahren orientiert tatsächlich. Also wir haben nach authentischen Schriftarten gesucht aus der Zeit und haben dann etwas genommen, was wirklich in diese Richtung reingepasst hat. Ja.
Siehst du, der blöde Wessi kann es nicht entziffern, diese Schrift.
Na, der kennt es ja nicht. Der ist ja damit nicht aufgewachsen an den verfallenen Fassaden. So, ne? Das,
ja. Nein. Oststolz. Es ist der Stolz, den wir empfinden sollten, weil wir, du hast es sehr schön formuliert in dem Buch, trotz widriger Umstände etwas aus uns und auch aus dem Osten gemacht haben.
Also so eine Art Werkstolz, nicht dieser leistungslose Stolz. Ich finde es immer schwierig, ne? Das Wort Stolz ist ja sehr negativ eigentlich belastet und ich dachte, vielleicht kann man dem ja diesen positiven Twist mal wieder mitgeben. Und ich wurde sehr oft auch sehr kritisch darauf angesprochen, wieso ich denn so einen Begriff verwende. Erstmal, weil Stolz und Osten, das wird ja eher politisch sehr straff verwendet eigentlich. Und ich dachte, lass es uns doch einfach mal positiv besetzen.
Und das hast du. Du hast geschrieben über Klischees. Du hast geschrieben über die Vorurteile. Ja, die Damen, die Dummen. Damen ist auch gut. Ne? Das ist dumm und arm. Darm. Also Darm. Die Dummen. Rechten Menschen dort.
Weißt du, woher der Name Darmstadt kommt?
Nein.
Es gab mal Dummstadt und Armstadt. Ja, wirklich. Und dann haben die das D übernommen von Dummstadt und dann ist es nur noch Umstadt gewesen und Darmstadt. Weil es ist ja peinlich, wenn man dumm und Armstadt.
Jetzt
nein, wirklich, natürlich nicht.
Das ich dachte gerade, weil die war so abenteuerlich, diese Erklärung. Man kann ja nichts mehr glauben. Lügenpresse.
Das war ein Westwitz. Ich habe ja versucht, einen Westwitz unterzubringen. Na gut.
Ja, du hast auf jeden Fall über das Gefühl, dort aufgewachsen zu sein, über dieses Gefühl, auch heute noch dort zu leben, hast du geschrieben. Und du kommst direkt aus Halle. Denn du bist einer von denen, die, wie viele andere junge Menschen, nicht weggegangen ist. Und du hast es so gut wie nie bereut.
Also bereuen, ja, bereuen ist ein großes Wort. Man hat natürlich ein bisschen eine andere Perspektive, wenn man von den Umständen herum nicht mehr abhängig ist. Also ich bin ja durch das Internet, das ist auch so ein Teil dieser Genese in diesem Buch, durch das Internet habe ich ja viel, viel mehr Möglichkeiten als beispielsweise die Generation vor mir, die gehen musste, um eine Chance zu haben, um eine Möglichkeit zu haben. Beispielsweise, wenn man den höheren Bildungsweg oder so angestrebt hat. Und dementsprechend möchte ich das auch als Symbol nehmen dafür. Leute, die Zeiten haben sich gewandelt. Es gibt eigentlich oftmals gar keinen Grund, das Dorf nicht vorzuziehen, der Stadt, weil in Zeiten von Remote Work, warum sollte man nicht in die Idylle flüchten?
Das Lustige ist, ich saß jetzt auch heute auf dem Weg hierher im Zug nach Berlin, bin vorbeigefahren an all diesen schönen Landschaften und mein einziger Gedanke war nur, ich will auf dem Land leben. Ich will auf dem Land leben. Aber irgendwann kommt man so natürlich in die Situation oder in die Phase seines Lebens, wo man einfach auch gerne Ruhe hat und wo man einfach die Kraft der Ruhe spürt. Weißt du? Ich meine, du hast gerade früher natürlich die Kraft aus dem Metal vor allem gezogen, aus
Radau, zu viel Ruhe.
Aus Kraft. Ja, genau. Und so, bei dir gab es zu viel Ruhe. Natürlich auf dem Land in Sachsen-Anhalt. Aber das ändert sich natürlich mit den Jahren. Du bist jetzt wie alt?
Ich bin jetzt 30. Und trotz dessen spüre ich schon wieder das Bedürfnis nach Ruhe. Aber das ist ein tolles Symbol. Also zu sagen, ja, du hast die Flucht im Krach gesucht, das stimmt ja. Das habe ich so in der Form noch gar nicht betrachtet, ne, weil es ja diametral da diesen Unterschied dann gibt zwischen diesem ländlichen Raum. Klar, die Flucht aus ins komplette Gegenteil. Spannend, genau. Ja, und jetzt bin ich da im Reinen mit mir selbst und mit meiner Umgebung, glaube ich, und jetzt kann ich diese Ruhe wieder genießen.
Ja, und im Metal, da kannst du auch auf dem Land viel Krach machen.
Das geht auch, ja, ne? Selbstverständlich.
Denn du bist sogar Festivalgründer, auch das. Irgendwann hast du dein eigenes Festival gegründet.
Genau.
Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über diesen wirklich auch schönen Weg. Und viele Menschen kennen dich ja mittlerweile aus der Öffentlichkeit. Und du bist ja auch gerne laut. Du bist richtig laut. Also auch wenn du zu uns sprichst in deinen YouTube-Videos als der dunkle Parabelritter. Du magst es ja auch laut. Also leise Töne.
Das unterstellt man mir ja immer, ne? Ja. Vielleicht ist es einfach die Art, wie ich kommuniziere. Aber es ist nicht so, dass ich absichtlich am Lautstärkeregler von 10 auf 11 drehen möchte.
Nein.
Also ich tatsächlich, und das ist eine Aussage, die man von einem Influencer eigentlich gar nicht erwartet, ich stehe eigentlich gar nicht gerne im Mittelpunkt. Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich, wenn man in eine Kamera spricht, ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt beispielsweise, wie jetzt bei einer Lesung vor den Leuten sitzt und die dann entertainen soll. Dann sitzt man auf einem Podium und plötzlich geht es irgendwie alles um einen selbst und man denkt sich so, ah, um Gottes Willen.
Ja. Du wolltest es nicht anders.
Das wird mir auch immer unterstellt, das stimmt so auch nicht, weil es hat ja 2012, als ich damit angefangen habe, hat ja gar keiner erwartet, dass das irgendwas jemals werden würde. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt mal zurückspult, YouTube damals, das war ja für Leute wie mich so ein kreativer Möglichkeit, sich auszuleben. Ja? Das war so ein bisschen eine Community, die einfach lustige Videos gemacht hat. Da hat noch niemand davon gelebt. Also 2012 fing es dann so langsam an, da gab es dann schon die ersten Idole, aber als das so alles ins Rollen kam, so 2010, 2011, war das so weit weg von allem, was man sich vorstellen konnte, und das erste Geld habe ich auch erst 2015 damit überhaupt verdient. Mhm. So, und da kam dann 500 Euro nach so 2-3 Monaten Arbeit, kam dann 500 Euro rein und dachte so, wieso gehe ich denn hier nebenbei jobben, wenn ich mit dem Quatsch Geld verdienen kann? Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt.
Das Schöne ist, dass bei dir eben, als du angefangen hast, nicht das Geldverdienen im Vordergrund stand, sondern dass sich ganz organisch aus dir heraus entwickelt hat. Weißt du, aus diesem Bedürfnis, mich mitzuteilen, nach außen. Heute gehen die meisten einen ganz anderen Weg und haben sofort das Geld.
Und das merkt man.
Weißt du?
Das merkt man.
Influencer sein, das kann ja, wenn du eine Nische findest, das kann ja wirklich zu Reichtum führen. Machen wir uns nichts vor. Boah, ich habe gerade erst mit dem Gehirnforscher vorgestern gesprochen. Mhm. Der hat gesagt, den Beruf des Influencers wird es nicht mehr lange geben.
Nein, das stimmt. Da kann ich, also ich weiß jetzt nicht, warum der Gehirnforscher da Spezialist in diesem Feld ist. Das wirst du mir gleich erklären, sicherlich. Mhm. Aber ich sehe das auch genauso, weil ich glaube, es war nur eine kleine Etappe in dieser Internetgeschichte, wo wir Menschen gebraucht haben, die andere Menschen beeinflussen, die auch langfristig davon leben können. Ne? Weil wir durch beispielsweise TikTok jetzt so eine hohe Geschwindigkeit und so einen hohen Durchsatz haben. Jeder hat seine 5 Minuten Ruhm und dann ist auch wieder vorbei. Und es wird ja noch nicht mal monetär sinnvoll für die meisten TikTok-Influencer. Ne? Du kannst da Millionen von Reichweite haben. Das kann am nächsten Tag wieder vorbei sein. Und da genug mitzunehmen, um gesellschaftlich irgendwie sich zu verankern und mehr daraus zu machen als auf dieser Plattform, ich glaube, das ist extrem schwierig. Und da war YouTube so ein ganz spezifisches Habitat, in dem das möglich war, so langsam und gemächlich zu gedeihen.
Das stimmt. Der Gehirnforscher hat es eher technisch gesehen, tatsächlich. Es ist Henning Beck, der Neurowissenschaftler. Und er hat halt einfach gesagt, in diesen Zeiten von KI werden diese Menschen, die vor der Kamera stehen und Kontakt aufnehmen, in 0,nix ersetzt durch andere Menschen, die es gar nicht in echt gibt. Mhm. Aber du erkennst den Unterschied nicht. Mhm. Also du kannst Influencer haben, die keine echten Menschen sind, und du wirst als Konsument den Unterschied in ein paar Jahren nicht merken. Mhm. Da spricht jemand zu dir und der kann aussehen wie du, aber es gibt ihn eigentlich nicht.
Ich muss sagen, ich fühle, dass ich Glück gehabt habe.
Oder?
Mit diesem Timing, mit diesem Zeitpunkt da zu sein. Also dummerweise einfach. Ne? Es ist ja nicht so, dass das ein Plan war. Ich war einfach da. Und jetzt kennt man mein Gesicht und jetzt muss ich mich nicht durch KI ersetzen. Also vielleicht geht das ja irgendwann, aber es gibt ja mittlerweile schon so Fälle, ich glaube in Südamerika war das, wo eine Streamerin umgebracht wurde von einem Kartell, und jetzt die Gerüchteküche brodelt, dass dieser Kanal, der weiterhin Inhalte verbreitet, durch KI unterfüttert wird und sozusagen mit ihrer Reichweite, obwohl sie schon tot ist, weiter Geld verdient wird für dieses Kartell.
Und man wird den Unterschied nicht feststellen können, eventuell heute schon nicht. Mm. Ja? Mm. Umso wichtiger sind Lesungen, wie du sie jetzt auch machst. Du bist ja auch unterwegs jetzt im Land mit deinem Buch. Das sind echte Erlebnisse, authentische Erlebnisse. Die tun uns gut. Wobei der Gehirnforscher gefragt hat, warum ist es so wichtig, authentisch zu sein? Immer dieses Authentische. Ich höre immer dieses Authentisch. Und was macht denn den Unterschied? Ob etwas stimmt oder nicht, ob etwas wahr ist oder nicht, ob ein echter Mensch dahinter steckt oder nicht. Wir wollen immer dieses Authentische. In ein paar Jahren wird sich vielleicht keiner mehr irgendwie einen Dreck scheren um authentisch.
Ich glaube, es geht um Konsistenz. Also es muss, glaube ich, für den Menschen muss es eine klare Erzählung sein, die immer verfolgt wird. Also wir kommen ganz schwer damit zurecht, wenn sich Figuren, auch öffentlichkeitswirksame Figuren, wandeln. Mhm. wir haben sozusagen eine Vorstellung von einer Person und die soll jetzt bitte genauso sein wie diese Vorstellung, die wir aufgebaut haben. Und wenn es da einen krassen Wandel oder eine starke Veränderung gibt, dann distanzieren wir uns. Und diese Authentizität ist ja dieses, man bleibt seinem Weg treu, man drückt da seinen Stiefel durch und ich glaube, deswegen können wir als Menschen damit ganz gut zurechtkommen. Das wäre jetzt meine Laienmeinung dazu, ja, die natürlich überhaupt nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenhängt, nur so aus der Sicht eines Influencers gesprochen.
Wir sind alle nur Laien des Lebens, wenn du so willst.
Wer hat das gesagt?
Das sage ich.
Ein fantastischer Satz. Das hat Aphorismusqualität.
Ja, wir sind alle nur Laien des Lebens. Ja, deswegen, also deine Meinung zählt genauso viel wie die andere. Es ist ja nur eine Meinung. Ja. Es ist ja nur eine Meinung. Du hast gerade gesagt, du warst wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dieses Internet, von dem jetzt alle sprechen, YouTube, haben dein Leben verändert und haben dich sozusagen rausgebracht aus diesem Ort, wo du aufgewachsen bist. Und bevor wir über diesen weiteren Weg und YouTube sprechen, will ich gerne so ein bisschen wissen, wie du aufgewachsen bist. Du hast ja, als du dieses Buch geschrieben hast, bestimmt auch mit deiner Mutter gesprochen. Was hast du für Dinge von ihr erfahren, die du schon ganz vergessen hattest oder vielleicht auch nie wusstest?
Also was mich ganz besonders beeindruckt hat, möchte ich sagen, jetzt im, also ganz wertfrei, war ihre Aussage, dass ich ja schon ziemlich einsam aufgewachsen bin. Das hatte ich so bei der Auseinandersetzung nicht als etwas erwartet, was ihr bewusst war.
Ach, okay, aber also was du empfunden hast.
Ich habe das natürlich empfunden, aber das war für mich ja Normalität. Ne? Also man sagte ja als Kind nicht, ach, normalerweise ist es so, dass man mit ganz vielen Kindern irgendwie in der Nachbarschaft aufwächst und man hat dann Freundschaften einfach deswegen, weil es viel Auswahl gibt und man schon irgendwie einen Deckel findet für den eigenen Topf und man nicht den ganzen Tag alleine zubringen muss. Und dass meiner Mutter das völlig bewusst war und sie das von außen sozusagen schon gesehen hat und gegengesteuert hat, auch dabei, dass sie sich wahnsinnig viel mit mir beschäftigt hat, das war mir nicht bewusst. Und auch welche Rolle sie dann sozusagen da gespielt hat und wie viel Kraft und Energie das natürlich auch gekostet hat, diesen Ersatz da irgendwie auch reinzubringen.
Okay, also deine Mutter war Lehrerin. Du bist aufgewachsen im tiefsten Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Halle, in Nemsdorf-Göhrendorf. Nemsdorf-Göhrendorf heißt es, genau. 800 Einwohner, beide zusammen, beide Stadtteile. Also da war wirklich nicht viel los. War es für dich trotzdem im Nachhinein eine glückliche Kindheit? Denn Einsamkeit ist ja nicht schön.
Also es gibt so diese zwei Aspekte. Es gibt einmal den familiären Hintergrund, der war fantastisch, also sehr empathisch, sehr zugewandt. Ja. Ich habe viel auch kulturelle Bildung bekommen durch meine Großeltern, durch meine Eltern. Also da bin ich viel gefördert worden. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht und viel geholfen. Die andere Seite war natürlich die Kinder drumherum, die mich da als das behinderte Kind sozusagen doch ganz schön in die Mangel genommen haben.
Behindert, weil dir ein Auge fehlt? Also ist es auch der Augapfel, der fehlt?
Nee, der Augapfel ist noch ein bisschen komplizierter. Also ich habe was ich Morbus Coats nennt. Da geht es um die vollständige Ablösung der Netzhaut und das ist ein ganz, ganz schmerzhafter Prozess auch. Und um diesen Schmerz einfach zu beenden, gab es da eine Kryotherapie. Im Nachhinein ist jetzt die Frage, ob das die richtige Entscheidung war.
Was heißt das genau?
Das Auge ist vereist worden.
Genau.
Das heißt, das Auge sieht nicht mehr so aus, wie es eigentlich aussah. Ist auch von der Größe dann auf dem Zustand eines Einjährigen oder so geblieben. Und wobei Augen, glaube ich, gar nicht mehr so viel wachsen.
Wäre schon wieder Augen wachsen nämlich.
Ja,
nicht,
genau,
ne?
Stimmt. Also es ist klein. Es ist ganz, ganz klein, vermutlich dann durch die Kryotherapie. Und ich meine, wenn man reinguckt, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen, es ist, als ob du ein Fischauge siehst. Also es ist einfach nicht schön. Und wenn du als Kind deinen Makel direkt im Gesicht trägst, sei das ein sehr auffälliger Leberfleck beispielsweise oder eben dann sowas Einschneidendes wie ein Auge, dann bist du halt markiert für die ganze Gruppe. Und eine Gruppe sucht sich von der Dynamik her ja immer irgendjemanden, der außerhalb der Gruppe ist, um sich in ihrer inneren Struktur irgendwie zu bestätigen.
Natürlich.
So, und deswegen war ich das Kind, das anders war.
Und das konnte man auch sehen, weil dein rechtes Auge ist heute jetzt einfach so, es ist zugekniffen eigentlich. Also man sieht nur ein leicht zugekniffenes Auge.
Ja, das reicht ja auch, okay, sage ich mal.
Das,
aber
reicht schon.
Das reicht schon aus. Man muss sagen, natürlich, als ich noch ein bisschen jünger war, du hast ja Muskulatur in den Augenlidern. Also es ging auch schon mal mehr, mal weniger auf, je nachdem, wie viel Augapfel drin war. So, also in den letzten Jahren war es mal ein bisschen mehr, dass es mit aufgegangen ist, weil ich das Glasauge öfter getragen habe. Mhm. Dieses Augenlid reagiert dann sehr darauf, ob da ein Gegendruck ist und trainiert sich damit sozusagen. Genau, also ob die jetzt schon alleine deswegen, weil es zu war, so reagiert haben oder ob sie das Auge konkret darunter gesehen haben.
Macht keinen Unterschied.
Im Grunde, ne, es hätte ja auch irgendwie ein Leberfleck mitten im Gesicht sein können. Punkt ist, man hat es sofort gesehen. Es war wie so ein Marker und es hat dazu geführt, dass ich dann eben eher so randständig war die ganze Zeit. Und das hat zum einen natürlich dazu geführt, dass ich zu der Person geworden bin, die ich bin. Also ich mag das ja auch, dass ich so bin, dass ich selber mit mir zurechtkomme und dass ich eigentlich niemanden brauche. Ich kann mich mit mir selbst beschäftigen. Und das ist ja auch was Schönes.
Eine Stärke sogar.
Es ist eine Stärke.
Mit sich alleine sein können, ist eine absolute Stärke. Und nicht alle können das.
Und das ist der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Weil Alleinsein ist nicht problematisch.
Ja.
Ne? Aber Alleinsein kann immer mal in diese Einsamkeit dann überdriften, wenn man eben in den Momenten, wo man Menschen braucht, keine Menschen findet, an denen man sich anlehnen kann. So.
Ja. Es gab ein Mädchen, das kam plötzlich in euer Dorf.
Ja.
Du hast über sie geschrieben in diesem Buch. Und das war Ronja.
Genau.
Weil sie von außen kam? Was waren eure Gemeinsamkeiten?
Ich glaube, das war wirklich dieser Zusammenhang, dass man...
Hilft ja immer,
Wir waren zwei Außenseiter.
Ja. Ja.
Und weil ich diese Außenseiterposition immer so gut ausgefüllt habe, habe ich dann auch immer mich zu den Außenseitern hingezogen gefühlt. Also ich war immer der Erste, der gesagt hat, boah, lass mal was zusammen machen oder die Person wird gehänselt, kümmere mich jetzt oder wir sind jetzt Kumpels oder irgendwie sowas. Und das hat immer ganz toll gepasst und deswegen hatte man irgendwo dieses gegenseitige tiefe Verständnis dafür, wie es ist, wenn man durch irgendwas, was im Leben passiert ist, eher am Rand steht. Und das war dann einfach gleich eine direkte Verbindung. Sie hat quasi direkt gegenüber gewohnt. Also besser ging in dem Sinne gar nicht und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil sie eine wirkliche Stütze für mich war in der Zeit.
Ronja, die eben weg von ihrer Mutter gezogen war und bei ihrer Tante dort gewohnt hat. Es war so eine richtige Ronja-Räubertochter eigentlich auch. Ja. Also ist der Name echt?
Nein.
Der Name ist nicht.
Das
habe ich mir doch gedacht.
Nein, aber also den Zusammenhang hast du ja total korrekt hergestellt. Natürlich, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Ich konnte auch im Vorfeld keinen Kontakt herstellen. Ich weiß nicht, wo sie ist und was.
Aber weißt du, wie schade das ist? Ich habe das gelesen und diese Ronja, mit der man auch auf Bäume klettern konnte, weißt du, die auch so eine Wilde war, diese Ronja ist dann wieder weggezogen. Und da gibt es wirklich diese eine Szene, die du beschreibst. Denn ihre Tante und ihr Mann, die konnten das Haus nicht mehr halten. Und Ronja musste wieder zurück zu ihrer Mutter. Und sie haben sich dazu durchgerungen, bei euch abends an der Tür zu klopfen. Und sie haben gesagt, kann Ronja bei euch wohnen? Also jetzt fortan.
Ja.
Und am Ende hat Ronja sich wohl aber doch für ihre Mutter aus Loyalität entschieden.
Und das ist tatsächlich, um auf deine anfangs gestellte Frage zurückzukommen, das ist eine Geschichte, die ich komplett vergessen habe und die ich erst wieder durch das Gespräch mit meinen Eltern bekommen habe. Ich hatte diesen ganzen Zusammenhang tatsächlich verdrängt.
Ja.
Sei es, weil es mich ja doch getroffen hat oder weil es so ein wirklicher Einschnitt hätte sein können, sei es, weil es ja doch schon einige Jahre her ist. Aber das ist so einer dieser Zusammenhänge, die erst im Gespräch mit meiner Mutter wieder dazu kam.
Mhm.
Ehrlicherweise, das Buch hatte eigentlich auch nochmal 100 Seiten mehr. Aber der Verlag hat gesagt, wir haben hier 250 Seiten ausgemacht, also wären das 250 Seiten. Deswegen sind da noch einige Zusammenhänge, die jetzt vielleicht nicht ganz so relevant für die Gesamtgeschichte sind, auch wieder weggefallen. Muss mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwann eine Extended Version oder sowas.
Den Writer's Cut.
Genau.
Jetzt
gibt es sowas. Writer's Cut.
Nein, ich kenne nur den Director's Cut, aber natürlich, dass irgendwann auf eigene Kosten der Autor das Buch nochmal rausbringt und sagt, so wollte ich es eigentlich haben.
Genau. Nein, also das heißt nicht, dass das jetzt nicht alles drin ist, was drin sein soll.
Ist doch hier, 300 Seiten, 220, 250 Seiten ungefähr.
Genau.
Ja, das ist auch eine gute Dicke. Verkauft mehr Bücher als 300 unter Umständen.
Ich glaube, das ist der Zusammenhang, der dann diesem kapitalistischen Gebilde Verlag dann, als Autor denkst du ja nur an die Leser und als Verlag, denkst du auch an die Leser, aber aus anderem Grund.
Ne? Wird Ronja, Name geändert, wird Ronja sich wiedererkennen?
Ich bin...
Also sie weiß ja, in welchem Ort sie gewohnt hat. Dein Name ist dein echter Name. Ich möchte, dass Ronja sich meldet. Und also das möchtest du bestimmt auch. Aber ich lese das und denke nur, ich muss wissen, was aus Ronja geworden ist. Was das ist so... Alleine diese Entscheidung, die das kleine Mädchen da getroffen hat, die ist unglaublich.
Sie war damals schon erwachsener als die meisten Erwachsenen, die ich kenne. Es ist wirklich so, Wahnsinn. Also wahnsinnig eigenständige Person. Deswegen glaube ich auch, dass sie das geschafft hat. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Also es gibt ja nun Leute, die durch solche Schicksalsschläge, die sie ja da auch ereilt hat und durch solche schwierigen Zusammenhänge vielleicht auf die schiefe Bahn geraten, weil sie auch von der Welt sich im Stich gelassen fühlen und da vielleicht irgendwo auch in Depressionen und in Frustration absinken. Aber ich glaube, sie ist eine sehr proaktive Person, die das... Ja. Ich glaube, sie hat's gemeistert.
Ja, wir wollen das auch glauben, denn sie hätte das zu gerne gemacht. Du hattest dich auch schon gefreut und deine Eltern haben gesagt, sie hätte bei uns auch wohnen dürfen. Obwohl es wirklich überraschend kam und dein Vater dann sagte, ja, also ich glaube, wir müssten vielleicht eine Nacht mal drüber schlafen.
Ich meine, es kommt ja auch wie aus einem schlechten Jugendroman. Ne? Da ist dann diese Person, die von außen dazukommt und man ist irgendwie verknallt und dann, ach ne, sie könnte jetzt für immer da bleiben. Oh mein Gott, ne? Also klar, das ist ja das, was dann in so einem Hirn dann so abgeht. Aber es ist natürlich, also von der Realitätsebene habe ich das auch gar nicht alles verstanden zu dem Zeitpunkt. Ne?
Nein. Sollte sie sich melden und wiedererkennen, sagst du mir bitte Bescheid.
Ich sagte Bescheid.
Okay.
Ich sagte Bescheid.
Perfekt. Weißt du, was ich sehr mochte? Du hast das Wort Rumstrohmann hast du benutzt und geschrieben. Ich liebe das Wort Rumstrohmann.
Ist das so selten geworden?
Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist nur so ein schönes Wort. Ja. Einfach, weil es so viel ausdrückt. Da steckt so viel Atmosphäre und Freiheit und Unbekümmertheit. Weißt du, und auch kein Druck, den man unterliegt. Man schwimmt im Alltag. Das, was Kinder im besten Falle machen können. Und das steckt alles drin in diesem einen Wort Rumstrohmann.
Ja, man muss sich das wirklich so vorstellen, durch irgendwie so hüfthohe Gräser, wo man in irgendwelchen Disteln hängen bleibt, sich durchschlagen zu irgendeinem verlassenen Gebäude, wo man dann durch die Fenster lugt, ob man irgendwie reinkommt. Und genauso muss man sich das vorstellen.
Ja. Du hast geschrieben, es wurde gerade in eurem Dorf, in dieser Landschaft, in dieser Gegend, ganz wenig, wenn gar nicht über Emotionen gesprochen. Schon gar nicht über psychische Gesundheit. Du hast als Beispiel die drei Brüder genannt bei euch im Dorf. Was ist aus den drei Brüdern geworden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einer ist verstorben. Und bei den zwei anderen, also ich weiß es tatsächlich nicht, was aus den drei Brüdern geworden ist.
Wohnen die bei euch noch im Ort?
Oder? Ich glaube, die sind mittlerweile auch in eine Einrichtung gezogen, also vor ein paar Jahren schon, nachdem der älteste Bruder, der am fittesten war, auch geistig, sich gar nicht mehr, also der ist halt verstorben und dann waren die beiden mehr oder weniger auf sich gestellt und das war nicht mehr tragbar. Und man muss sich das vorstellen, die haben wirklich in einer Ruine gehaust, am Ende einer Straße, ganz versteckt in so einem, wie muss man das beschreiben? Es ist wie so eine Kuhle gewesen. Die Straße führte zwar im Ort, aber in so eine bewaldete, abgesenkte Ecke und da war dann so ein altes Lehmhaus und die Fassade bröckelte schon und das Dach war löchrig und also wirklich ganz gruselig und die standen dann manchmal einfach so rum. So und also sie standen da und starrten dich an, wenn du als Kind da vorbeigegangen bist, auch jetzt vielleicht nicht in der zurechtgemachtesten Situation.
Ja.
Und man wusste von den Erwachsenen, dass die harmlos sind und dass es okay ist und dass es nicht schlimm ist, aber man sollte jetzt auch nicht unbedingt hingehen. So, es war so dieses, naja, haltet mal Abstand.
Ja, klar.
Und die waren immer mal wieder auch in der geschlossenen. Aber mehr weiß auch ich nicht von dem, was ihren Alltag ausgemacht hat.
Ja.
Und dass wir jetzt die Hintergrundgeschichte dieser Leben und dieser Biografie wissen, ist dem geschuldet, dass mein Opa in seinen letzten Jahren jetzt, also er möchte uns offensichtlich nochmal alle Geschichten erzählen, die er in seinen Jahrzehnten aus dem Dorf so mitbekommen hat und von denen er geschworen hat, sie niemals jemandem zu erzählen, möchte er die jetzt kundtun. Und das war eine der Geschichten, die er uns vor 2 Jahren beim Gänseessen zu Weihnachten erzählt hat. Das ist der Moment, ne, wo die ganze Familie zusammenkommt, wo die Familie Zeit hat und wo man auch Zeit hat für solche Geschichten. Und das war unter anderem eine dieser Geschichten, wo alle am Tisch einfach fassungslos da saßen und sich gedacht haben, nie hat das irgendjemand gesagt. Das ist komplett totgeschwiegen worden, dieser Zusammenhang. Gerade was eben...
Von welchem Zusammenhang
sprechen wir? Dieser Zusammenhang ist, die Russen... Also eigentlich wurde unsere Region von den Amerikanern besetzt. So, die hatten uns eigentlich quasi eingesackt, aber wir sind dann getauscht worden gegen West-Berlin. Das heißt, die Amerikaner rückten ab und die Russen kamen. Und mit den Russen kam die Vergewaltigung. So, es heißt nicht, dass es bei den Amerikanern nicht auch solche Zusammenhänge gab, aber bei den Russen war das massiv in einem ganz anderen Scale. Und die Mutter dieser Brüder war eines ihrer Opfer. Mhm. Und ich weiß nicht, wie der Zusammenhang war. Ich zitiere da im Grunde einfach meinen Opa. Sie wurde dann mehr oder weniger zur Prostituierten des Dorfes. Also sie wurde offensichtlich von der Gemeinschaft ausgeschlossen, an den Rand gedrängt und musste dann mehr oder weniger zusehen, wie sie in dieser Position zurechtkam und hat sich dann eben für eine der wenigen Möglichkeiten vermutlich, die sie hatte, da entschieden. Und der älteste Bruder ist wohl auch das Ergebnis dieser Vergewaltigung gewesen.
Okay. Genau. Also das ist ein kleiner Mosaikstein deines Aufwachsens. Wir merken, es fehlte ein bisschen Dorfgemeinschaft. Die war nicht so ausgeprägt, hast du geschrieben?
Ja.
In diesem 800-Seelendorf.
Also bei der Generation meines Großvaters hatte jeder seinen eigenen Spitznamen beispielsweise. Ach. Das war ein wahnsinnig geburtenstarker Jahrgang. Also, oder die Jahrgänge da waren sehr geburtenstark. Ich glaube, die Grundschulklasse von meinem Opa hatte 40 Kinder. Sie hatten nicht genug, also die mussten stehen teilweise, weil es einfach so viele Kinder waren. Und als ich zur Welt kam, 1994, da lag die Geburtenrate bei 0,77 Kindern pro Frau.
Der geburtenschwächste Jahrgang weltweit ever.
Das habe ich nicht gesagt. Okay, es ist der geburtenschwächste Jahrgang in Ostdeutschland ever und verglichen mit den aktuellen Raten nicht vergleichbar. Also das geringste ist irgendwie Südkorea mit 0,8 irgendwas.
Ja. Und ihr wart noch drunter.
Wir waren noch drunter.
Ihr wart noch drunter. Das Gute ist, es gibt nicht so viele von dir. Dadurch wirst du besonders,
wenn man es mal positiv gut, formulieren das ist, möchte. Das hast du gut ausgedrückt, dass die Welt würde nicht mehr von mir ertragen, das stimmt. Ja.
Ja. Die Realität in deiner Heimat sah ja auch dann die ganzen letzten Jahrzehnte so aus. Man sehnte sich immer mehr nach autoritären Führungspersönlichkeiten. Demokratie wird oft abgelehnt.
Ganz anders. Man suchte nach irgendeiner Führung, also nach irgendwem, der einmal irgendwie sagt, wo es lang geht. Also nicht mal im Sinne von autoritär, sondern einfach im Sinne von Vorbild. Irgendjemand, der irgendeinen Plan hat, weil die Erwachsenen waren ja beschäftigt, ihren eigenen Weg zu finden und die Jugendlichen mussten sich mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigen und für sich selbst einen Weg finden. Und wenn dann dieser Raum eben leer ist von Vorbildern, von auch Deutung dessen, was passiert.
Ja.
Ja, wenn dieser Raum leer gelassen wird, dann kommt dann jemand, der sieht, ach, da ist ein leerer Raum, den besetze ich jetzt. Und das waren eben die Rechten. So. Und das war im Grunde die Entwicklung, die wir da beobachten. Nicht, dass die Leute gedacht haben, wir brauchen jetzt hier eine autoritäre Führung, sondern wir brauchen irgendwen, der uns eine Richtung zeigt und Zugehörigkeit vermittelt zu irgendwas.
Das hat weder die Regierung noch ein Ministerpräsident geschafft.
Genau, exakt.
Es ist nicht interessant, dass wir so Entwicklungen erst mitbekommen, wenn sie so vollständig da sind. Also ganz oft. Ich habe das zuletzt bei ChatGPT so gemerkt. Viele von uns hatten den Eindruck, das ist von heute auf morgen plötzlich da gewesen. Mhm. Plötzlich haben alle gesehen, was kann das alles, benutzen das, probieren das aus. Ach, mein Arbeitgeber arbeitet jetzt auch damit und so. Das ging quasi für viele über Nacht. Dabei war das ja eigentlich eine ganz langsame Entwicklung für die Ahnung davon hatten. Mhm. Ja, wie war das jetzt mit dem Aufkommen der Rechten, die sich ja auch dann breit gemacht haben, die ja auch wirklich dorthin gezogen sind, die dort Zentren, also wir reden Gebäude, auch besetzt haben. Mhm. Was hast du in deinem Umfeld dann so als Jugendlicher, als junger Erwachsener davon mitbekommen schon?
Naja, also die erste Verbindung zu einem nationweiten Problem war tatsächlich an meiner Grundschule, nämlich Götz Kubitschek hat seine Kinder auf dieselbe Grundschule gebracht, auf der ich auch war. So, weil Schnellroda ist von der Grundschule, glaube ich, fast genauso weit weg wie mein Haus von dieser Grundschule. Mhm. Also das sind Luftlinie, ich glaube 15 Kilometer oder was. Okay. Also das ist wirklich ganz nah um die Ecke.
Und Götz Kubitschek?
Götz Kubitschek gilt ja immer als der Vordenker der neuen Rechten in Deutschland, ob er jetzt wirklich so ein Mastermind ist oder ob das einfach, ob er einfach nur ein guter Networker ist, sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls kam er sehr gut an, weil die Kinder so manierlich angezogen waren. Ich glaube, er spendete der Schule auch Bücher und er war halt nett und so deutsch und ach Mensch, das ist doch mal, die laufen ja rum wie in 50ern. Ach, guck das, ist doch die Zöpfchen, ach, ist das nicht niedlich.
Und Töchter, ne?
Die Töchter, ja, genau. Genau. Und das war, ich kann das nicht einschätzen, weil ich war einfach sehr klein damals, ob man damals schon etwas konkret wusste. Dass er sicherlich jetzt eher volksdeutsch eingestellt war, war, glaube ich, damals auch schon bekannt, aber nicht in einem Ausmaß, dass man irgendwie sich fürchten musste im Umkreis der Eltern, sage ich mal. Aber das war so meine erste Verbindung dazu. Und dass ich da so ein Spinnennetz aufbauen würde, das war damals nicht erwartbar.
Endlich mal ein Wessi, der die Gegend sozusagen wertschätzt, der auch etwas investiert,
das
sich hier ansiedelt. Das ist ja alles erstmal sehr positiv, ne?
Zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite der Wessi, der kommt und den Raum besetzt, was kauft, Verantwortung übernimmt, Stimmt. Das war auch immer kritisch. Mhm. Aber ich glaube, weil er sich dazu entschlossen hat, da zu sein und Teil der Gemeinschaft zu werden. Und das ist jetzt dieses, ne, wir haben leere Räume, wir suchen Führungspersönlichkeiten irgendwie, denen wir folgen können oder Perspektiven, denen wir folgen können. Und wenn er kommt und sozusagen ein Angebot macht, Schulungen beispielsweise oder eben sich in Vereinen oder so betätigt. Das ist ja das Einfallstor überall in Ostdeutschland gewesen. Ja, das Vereinsleben ist zusammengebrochen, das dörfliche Leben ist zusammengebrochen, weil so viele junge Menschen auch weggegangen sind. Ja. Und wenn dann Leute kommen und dann beispielsweise die Kneipe im Ort betreiben, die ansonsten pleite gegangen wäre, was ja so der letzte Gemeinschaftsort ist in vielen Dörfern, dann hat man sofort eine positive Verbindung dazu. Also es ist so simpel, rückblickend betrachtet.
Aber immer nur rückblickend.
Nur rückblickend, leider.
Und da hilft es auch nichts, einfach nur wieder den Schlauen zu geben. Absolut im Nachhinein, nicht. Ja, hätte man doch sehen können.
Absolut nicht.
Nee, im Nachhinein nicht. Ich hasse das nämlich, wenn Menschen einfach so im Nachhinein sagen, ja, hätte man doch das machen sollen. Ich habe es doch damals gleich gesagt.
Ja.
Also das ist mein größter Hass.
Ich sag das auch nur deswegen, um erlebbar zu machen, warum die Menschen nicht von vornherein böse sind und sich zu Bösem entschließen, sondern wie kommt denn dieses Zusammenwachsen von den Menschen und diesen Ideologen und Aufhetzern, sage ich mal. Ne? Also wie kann es sein, dass jemand, der eigentlich nichts Böses im Sinn hat, plötzlich unter diesem Banner mitmarschiert irgendwann nach zig Jahren? So, und dass es für ihn nicht wie ein Widerspruch wirkt.
Dann hat auch Sachsen-Anhalt natürlich im Vergleich zum Rest der Republik eine sehr hohe Anzahl an Schulabbrechern. Mhm. Ja, all das. Also das ist so die Realität, in der du aufgewachsen bist. Und am liebsten würde ich mit dir die Frage klären, wie hätte denn das alles verhindert werden können? Aber da bräuchten wir Tage zu, ne? Mhm. Um das alles zu besprechen.
Und man kann auch manche Prozesse einfach nicht, also das ist auch immer diese große Hybris, die man hat als Mensch, der sich dann intellektuell mit einem Thema auseinandersetzt, dann zu glauben, man könnte Probleme verhindern, in ihrer Entstehung. Also es sind ja globale Zusammenhänge. Gerade auch, das versuche ich im Buch auch den Menschen im Osten mitzugeben. Also es ist ja kein Buch nur für Ostdeutsche.
Nein,
ne? Genau. Aber ich gebe den Ostdeutschen ja auch so ein bisschen einen Appell mit, und der ist, es darf keine Westscham geben, sage ich jetzt mal als Gegenbegriff, dass wir den Westdeutschen jetzt irgendwie unterstellen, dass sie daran schuld sind, wie die Situation aktuell ist. Weil das wird oftmals aus so einer Opfererzählung heraus jetzt so verbreitet, ja, weil es gerade nicht ganz so gut aussieht wie in den 2010er Jahren. Und dabei sind es globale Zusammenhänge. Es sind nicht regionale Probleme, es sind nicht nationale Probleme, es hängt nicht nur mit den Grünen zusammen oder was auch immer da benutzt wird, um die Leute irgendwie mit Feindbildern zu versorgen. Es sind globale Zusammenhänge. Wir haben eine Phase der Globalisierung gehabt und jetzt haben wir eine Phase, in der der Protektionismus wieder stärker wird. Wir haben Krieg wenige Kilometer von uns entfernt und das ist das, was unsere Region, eine Region, die wenig krisenresilient ist aufgrund der fehlenden Vermögenswerte, einfach am schnellsten und am stärksten in Deutschland getroffen hat und wir deswegen gerade besonders früh und besonders hart am Struggeln sind.
Du hast dich zwischenzeitlich auch mal geschämt für deine eigene Heimat. Größtes Funkloch Deutschlands, damals großer Artikel im Spiegel.
Ach, war das peinlich.
Weißt du, die Geschichte mit dem Mastdrama.
Das hat man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. 2020.
Ich hab das auch nur bei dir im Buch gelesen. Also ich hätte davon nichts gewusst.
Ach so, nein, aber ich meine dieser ganze Zusammenhang 5G.
Ja?
Warum hat man Angst vor 5G? Also Strahlung generell ist ja immer so ein Thema. Man sieht es nicht, also hat man Angst davor. Das verstehe ich. Und dann kam ja Corona. Und irgendwer kam auf die Idee, wartet mal, diese 5G-Strahlung, das wird gerade ausgebaut, das 5G-Netz, jetzt haben alle Corona. Corona ist eigentlich nur die schwerste Ausprägung von Strahlenkrankheit. Und deswegen müssen wir diese ganzen 5G-Masten abfackeln. So, ist in Großbritannien viel passiert, ist auch in Kontinentaleuropa sehr oft passiert. In Deutschland, ich glaube, in Deutschland nicht. Also zumindest nicht, dass ich es wüsste.
Kann mich nicht erinnern.
Und dann gab es zumindest diese Unsicherheit, möchte ich es jetzt nennen, in meinem Heimatdorf. Vielleicht doch keinen 5G-Mast in unser schönes, ruhiges Funkloch zu bekommen.
Genau, der euch schon zugesichert wurde.
Der uns zugesichert wurde.
Der das Dorf ihn beantragt hatte, wurde zugestimmt.
Also es gab ja einen Wettbewerb. Es gab von der Telekom einen Wettbewerb. Nemsdorf hat diesen Wettbewerb gewonnen, nur um dann zu sagen, ach nö, ach, lasst mal. Genau, und das war einfach so eine Schildbürgeraktion, dass da die ganze Presselandschaft Deutschlands dann mal wieder in den dummen Osten gefahren ist. Das muss man ja auch sagen, ne? Es ist eine Geschichte, wo die Ossis wieder blöde sind. Da kann man schon mal vorbeifahren aus Köln, ne? Oder aus Hamburg oder wo auch immer.
Auch woanders gibt es Schildbürgergeschichten, nur werden die dann vielleicht nicht so aufgegriffen. Es war ein gefundenes Fressen auf jeden Fall. So. Und du hast dich eben für viele Aspekte auch geschämt und hast aber dann irgendwann auch erkannt, ich darf meine Heimat nicht aufgeben. Weißt du noch, wann dieser Punkt war? Und das Interessante ist, du hast auch geschrieben, deine Eltern haben aufgegeben.
Also es gab jetzt nicht diesen konkreten Erweckungsmoment. Der Zusammenhang war einfach, ich habe mich immer mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt, mit den strukturellen Ungleichheiten, die da existieren bezüglich der Vermögen, bezüglich auch des Lebens, das meine Eltern geführt haben. Ja, diese Zusammenhänge, die in den 90ern, in den 2000ern existiert haben. Ich habe dann irgendwann gelesen, dass wir in Sachsen-Anhalt beispielsweise damals 30% reale Arbeitslosigkeit hatten, wenn man jetzt mal so den Quatsch mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und sowas wegstreichen. So, und dass wir auch heute noch jedes vierte Kind unter der Armutsgrenze haben in Sachsen-Anhalt und dass sich Armut vererbt, dass es reale Gründe gibt, warum Menschen, die die Hälfte ihres Lebens in der DDR verbracht haben und die Hälfte ihres Lebens in der BRD verbracht haben, dass die jetzt an einem Punkt sind, wo sie frustriert sind und dass es nicht daran liegt, dass sie dumm sind, sondern ganz im Gegenteil, dass sie lange Zeit daran geglaubt haben, lange Zeit an Deutschland und das Versprechen der blühenden Landschaften geglaubt haben. Und das sickerte dann so bei mir ein und dann merkte ich, dass ich sehr verbohrt war, weil ich eben auch eher auf diese Schlagzeilen angesprungen bin, weil ich mich doch sehr durch diesen oberflächlichen Blick von oben herab und vor allen Dingen auch der Perspektive einer jungen großstädtischen Gruppe habe beeinflussen lassen und da vielleicht meinen Eltern und meiner Heimat auch ein Stück weit Unrecht getan habe. Was nicht heißen soll, dass die Entscheidung, die getroffen wird, was jetzt Wahlen angeht, dass die gesündesten sind, aber ich kann zumindest die Frustration verstehen.
Die Prognosen sagen auf jeden Fall, es geht auch im Prinzip so weiter. Es ist im Moment keine Umkehr zu erkennen. Und du formulierst es mit einem zwinkernden Auge. Es gibt nur ein Bundesland, das seltener gegoogelt wird in Deutschland und das ist Mecklenburg-Vorpommern.
Und es wird nur deswegen seltener gegoogelt, weil niemand Mecklenburg-Vorpommern eingibt. Da gibt ja jemand Ostsee ein oder sowas oder Mecklenburg, aber nicht Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Also es, ja.
Stimmt, es ist noch länger als Sachsen-Anhalt und es ist eine Landschaft, muss man allerdings sagen. Und da hast du wahrscheinlich auch Ideen, für die du noch das Verdienstkreuz wahrscheinlich von Sachsen-Anhalt bekommen wirst, wenn du Ideen kannst, wie man touristisch das Ganze vielleicht etwas besser vermarkten kann. Oh, Sachsen, das ist für dich alles.
Das ist auch schon benutzt.
Es ist frisch, ich glaube, das ist frisch ausgespült. Ich weiß, ich habe es selber hingestellt.
Ah, okay.
Ich habe es selber vorhin noch mal gewaschen alles. Also ich glaube, es ist nur so ein bisschen, da ist der Kalk irgendwie dran.
Ich bin Festivalgänger, ich bin dauernd nicht pingelig.
Du hast gerade eine Fischvergiftung hinter dir. Also du musst aufpassen.
Entschuldigung, jetzt habe ich dich aus dem Flow rausgebracht.
Ja, Sachsen-Anhalt ist das
Land. Du wolltest mir das Verdienstkreuz von Sachsen-Anhalt verleihen.
Ja, weil du musst deine Position nutzen natürlich, um die Region touristisch voranzubringen. Sachsen-Anhalt ist das Land mit der höchsten UNESCO-Weltkulturdichterbe zusammen mit Thüringen.
Tja.
Ich meine, was es da nicht alles gibt. Bauhaus, ja, kommt aus Sachsen. Englische Landschaftsgärten, gibt es ja auch einen ganz berühmten Garten.
Wörlitz
ist das, ne? Mhm. Also,
da haben sie jetzt sogar einen zweiten künstlichen Vulkan gefunden. Muss man sich mal vorstellen, nicht nur einen zweiten. Künstliche Vulkane, ja?
Was sind denn künstliche Vulkane?
Naja, ich meine, wenn man so ein bisschen eine Leidenschaft für Italien hat, ne, dann hat man natürlich auch den Vesuv im Kopf und dann will man das irgendwie darstellen, so diese Gewalt einer Eruption. Und der damalige Landesvater dieses Fürstentums hat dann gedacht, ich baue mir jetzt in meinem schönen englischen Landschaftsgarten, baue ich mir jetzt einen Vesuv.
Ja.
Und der ist betreibbar, der kann ausbrechen.
Siehst du, den wusste ich noch nicht und den müssen wir uns doch alle angucken.
Auf jeden Fall, also oder? Wörlitz ist in Deutschland, würde ich sagen, einzigartig. Ne? Also man kennt ja die Blumeninsel Mainau, das ist natürlich auch ihr Ding für sich, ganz fantastisch, war ja auch schon öfters. Aber Wörlitz hat nochmal einen anderen Charme, weil man kann da verloren gehen. Das ist wirklich so ein kleines Wunderland.
Ja.
Und ich liebe englische Landschaftsgarten, also grundsätzlich. Aber Wörlitz ist eine Reise wert, auf jeden Fall. Kleine Tempel und Ruinen, die sich da in der Landschaft verstecken und ganz unterschiedliche Bewaldungs- und Anbauflächen, Kanäle, man kann sich da rumgondeln lassen. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja.
Weißt du, was ich festgestellt habe? Englische Landschaftsgärten funktionieren sogar bei Regenwetter. Mhm. Die fühlen sich sogar bei Regenwetter gut und richtig an.
Ja.
Ich kenne das aus dem englischen Garten in München zum Beispiel. Der ist ja auch so ein bisschen so gestaltet. Und da ist auch bei Regen geil.
Mhm.
Und von daher ist ein Vorteil. Das haben nicht alle Anlagen, weißt du? Geh mal in den Central Park hier bei Regen.
Nee. Dabei regnet es in Sachsen halt immer weniger in Zukunft. Vielleicht. Auf Holz geklopft, vielleicht wird das ja alles gar nicht so schlimm. Also Sachsen-Anhalt soll tatsächlich ziemlich austrocknen.
Okay, ja, aber vieles in Deutschland soll ziemlich austrocknen, von daher. Mhm. Rammstein, die du natürlich gut kennst als alter Metal-Fan, auch haben mehrere Videos in diesen mittlerweile so begehrten Lost Places gedreht.
Mhm.
In Sachsen-Anhalt gibt es so einige davon.
Mhm.
Ist das jetzt gut, dass die diese Videos da gedreht haben? Oder ist es egal?
Das ist eine skurrile Frage.
Ja.
Ich glaube, das ist egal, weil es ist ja irgendwie geht ja irgendwie um eine künstlerische Interpretation von etwas. Und ich persönlich bin immer noch ein riesiger Fan von Ruinen.
Mhm.
So, ich war beispielsweise gerade im Urlaub und war in einer verlassenen Schwefelmine und in einer verlassenen Muskovitmine.
Wo warst du?
In Griechenland.
Ah, okay.
Also auf Naxos gibt es eine verlassene Muskovitmine, wo man wirklich in dieses Stollensystem rein kann, weil es ist halt nicht Deutschland. Ne? Also da Deutschland wäre halt alles verplombt und da kommst du nicht rein, weil saugefährlich. Aber in Griechenland halt nicht. Und auf Milos gibt es eine verlassene Schwefelmine, wo man nur über eine sehr halsbrecherische Straße überhaupt hingelangen kann. Und also mich fasziniert das. Der Charme von dem, was einst war und sich vorzustellen, wie das war. Und man war ja umgeben davon, wenn man bei mir aufgewachsen ist sozusagen. Meine Großeltern stammen aus Bitterfeld.
Mhm.
Und ich meine, die halbe Stadt war ja eigentlich ein Werk. Und dieses Werk war ja verlassen und zerfiel zusehends.
Ehemals die Apotheke der DDR genannt?
Wusste ich gar nicht.
Ja, Bitterfeld meine ich.
Die Apotheke.
Wurde genannt die Apotheke der DDR, war quasi alles, alles was mit Chemie zu tun hatte. Witzigerweise, aber warum weiß ich das und du nicht?
Das ist interessant. Naja, mein Opa hatte ja mit der Herstellung von Film zu tun, sozusagen.
Mhm.
Also da hatte ich so die Perspektive eher auf sowas tatsächlich, ehrlicherweise.
Stimmt. Wie ist die Gesellschaft noch? Film
also
Omra oder Oma?
Orvo.
Das, genau.
Ja. Mhm. Genau. Und es sind ja also faszinierende Anlagen gewesen, ja, irgendwelche Stahltürme und Backsteingebäude, die da ja auch schon vor der DDR dort gebaut worden sind. Mitteldeutschland war ja auch rein industriestrategisch im Dritten Reich auch aufgebaut worden als Industriestandort. Chemie war historisch gesehen schon Ewigkeiten in Leuna aufgebaut worden, schon im Kaiserreich, glaube ich. Das ist jetzt bin ich kurz Detour gegangen. Also man war umgeben von diesen ruinösen Gebäuden und hat sich da vorgestellt, was könnte das mal gewesen sein, weil als kleines Kind verstehst du das ja alles gar nicht. Es gab ganz in der Nähe von meinem Heimatort gab es sogar eine Geisterstadt. Das war am Flughafen Altstädt, das war ein Militärstützpunkt der Russen. Da waren einfach irgendwie 10.000 Russen stationiert. Das waren Hochhäuser mitten im Wald, also der Wahnsinn. Die haben das dann leider irgendwann wegplaniert. Ah. Aber ich habe das alles noch gesehen und erlebt, als das noch existent war. Und solche Gebäude gab es ja überall, die jetzt in den letzten 30 Jahren natürlich auch zurückgebaut wurden sukzessive. Aber in meiner Kindheit standen die noch rum, weil keiner was damit anfangen konnte, keiner Geld hatte, damit was zu machen oder sie abzureißen. Und deswegen gehörten sie zum Landschaftsbild dazu.
Heute gibt es ganze Bildbände über Lost Places, wenn es davon gerade in Sachsen-Anhalt wirklich sehr, sehr viele gibt. Auch das wäre doch eigentlich ein Ansatzpunkt für Fototourismus oder sowas. Also ohne das ins Lächerliche zu ziehen. Aber ich finde diese Lost Places, man mal so einen entdeckt, das hat eine solche Faszination und das ist so atmosphärisch und also das ist ja wirklich toll. Ich finde das tausendmal interessanter, als irgendwelche anderen blöden, gelackten Gebäude in irgendeiner Großstadt anzugucken.
Ja, also ich verstehe ehrlicherweise nicht, woran das liegt, dass das im Osten nicht zu einer Art Sogwirkung geführt hat. Also in der Szene, sage ich jetzt mal, der Urbex-Szene ist das natürlich alles bekannt. Und da wird das alles auch ein bisschen eher unter dem Deckel gehalten, weil wenn die Allgemeinheit in einen Ort kommt, macht sie normalerweise alles kaputt und raubt alles aus und danach ist es komplett, nicht mehr, dann verliert es seinen Charme. Also ich verstehe schon, warum die Szene selbst sagt, wir wollen eigentlich gar nicht, dass das irgendjemand weiß. Aber es gibt ja auch Places wie große Fabrikhallen beispielsweise, bei denen einfach nicht viel kaputt zu machen ist. Das hätte man beispielsweise in Leipzig oder so erschließen können. Aber das sind jetzt alles Luxus-Loft-Wohnungen geworden. Deswegen, also Leipzig ist kein besonders guter Ort mehr für Ruinen, die man noch vor 20 Jahren besichtigen konnte. Die gibt es alle einfach nicht mehr, weil es jetzt einfach Luxuswohnungen geworden sind. Ja. Aber dieses Schicksal ereilen die meisten Räume in Sachsen-Anhalt halt nicht. So, also da gibt es immer noch sehr viel zu sehen tatsächlich. Oder wenn man Richtung Harz fährt, da wird es tendenziell einfach immer nur noch mehr. Also nicht nur im Ostharz, sondern auch im Westharz. Leider ist da die Landflucht auch ziemlich verbreitet. Mhm. Und der Tourismus geht da auch zurück. Also
trotz größtes Mittelgebirge Deutschlands, der Harz. Mhm. Sachsen-Anhalt hat Elbe, Saale, also auch Flusslandschaften sind dort.
Also, ja, wir haben die Toskana des Nordens an der Unstrut.
Wo es nicht überall die Toskana gibt, in Deutschland schon.
Wo gibt es die denn sonst noch?
Unten, glaube ich, auch die Ecke zwischen Freiburg-Baden nennt man auch irgendwie die Toskana Deutschlands. Und es gibt noch irgendwas.
Die hat auch ein wahnsinnig tolles Klima, die Ecke. Also
hat sie,
das ist
natürlich.
Schon wirklich schön.
Hat sie natürlich. Alexander, du bist Autor jetzt, deswegen machen wir eine kleine Autor-Vervollständigung. Vervollständige folgende Sätze spontan. Das Möbelstück, das ich bis zum Ende meines Lebens behalten möchte, ist...
Ich würde jetzt sagen, das ist die Couch, die ich beschrieben habe in diesem Buch, aber die gibt's nicht mehr.
Okay, lass mich kurz nachdenken. Was war mit der Couch in deinem Buch?
Ich dachte, du wolltest darauf hinaus.
Nee.
Weil das so konkret ist.
Hast du recht.
Ein Möbelstück.
Ja, ich glaube das auch. Ja, aber Menschen haben ganz oft in ihrem Leben dieses eine Möbelstück, mit dem sie so viel verbinden, dass sie das am liebsten von Umzug zu Umzug immer mit dabei haben.
Das habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe ein Möbelstück, das mir was bedeutet. Und zwar ist das ein alter Küchentisch aus den 1920er Jahren, den ich am Straßenrand beim Ausmisten sozusagen mitnehmen durfte. Also ich habe auch wirklich gefragt. Also der Besitzer, der das dort gerade hingestellt hat, hat gesagt, ich darf es mitnehmen. Den haben wir ein bisschen abgesägt und zum Couchtisch gemacht und den mag ich sehr gerne. Aber das ist jetzt nicht die große Geschichte, die du dir gewünscht hast.
Nein, das muss auch keine große Geschichte sein.
Ja.
Was war mit der Couch nochmal?
Diese Couch, die beschreibe ich in einer Szene, wo ich da drauf sitze und meiner Oma gestehen muss, dass ich keine Freunde habe.
Ah,
die beschreibe ich sehr genau. Und bei der Lesung in Halle wurde mir gesagt, weil ich vergessen habe, wie das Modell in der DDR hieß, sie hieß Evelyn.
Die Couch Evelyn.
Ja, ja. Also in der DDR gab es ja von allem immer quasi eine Masse. Ja, jeder hatte dasselbe.
Klar.
Und deswegen kannte jeder die Typkennung oder den Namen. Also so wie so ein Billy-Regal, das gab es natürlich dann quasi auch in der DDR. So eine Typkennung dafür. Und die Couch hieß Evelyn.
Und deine Oma hat nicht gut reagiert, erinnere ich mich.
Das ist eine gute Frage, ob das jetzt...
Oder
also sie wollte es ja rausfinden.
Sie wollte es rausfinden.
Sie wollte es rausfinden. Stimmt. Und sie hat es ja rausgefunden. Und... Na, also ich meine, wie fragst du ein Kind, hast du eigentlich Freunde? Das ist sehr schwierig. So, und ich glaube, sie hat es schon sehr behutsam gemacht. Aber
ich erinnere mich, es hat was mit dir gemacht. Dich war es schwer.
Es hat sich für mich eingebrannt. Also das ist, ich schreibe ja über Momente, die sich aus irgendeinem Grund eingebrannt haben. Ja. Und das werde ich nie vergessen, so dieser Moment. Und weil, wie einsam kann man sein als Kind, wenn man gefragt wird und einem niemand einfällt, den man nennen könnte, den man als Freund bezeichnet. Als Kind neigt man ja dazu, alle möglichen Leute als Freund zu bezeichnen, mit denen man einfach mal spielt oder so. Das sind dann auch schon Freunde. Und selbst das war für mich nicht möglich in dem Moment.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Tatsächlich einen Wikinger-Kompass.
Ah, okay.
So, das ist ja... Also das haben sich in den 2010ern irgendwann alle stechen lassen. Ich hatte das mal entdeckt und fand das ganz spannend, weil es ausdrücken soll, dass man seinen sicheren Hafen wiederfindet. Es ist tatsächlich kein authentisches Wikinger-Runen-Dingsbums, sondern es ist, glaube ich, im 20. Jahrhundert irgendwie so folkloristisch entstanden. Und das haben sich dann irgendwie alle dann tätowieren lassen und war ich sehr froh, dass ich es einfach nicht gemacht habe. Ich habe gar keine Tattoos, trotz Metal-Szene und allem drum und dran. Weil ich mich danach nie wieder auf irgendein Thema einigen konnte, wo ich gesagt habe, das kann ich für den Rest meines Lebens an mir ertragen.
Sehr vorausschauend, sehr weise auch.
Nee, sehr unentschlossen. Es war einfach sehr unentschlossen, Gott sei Dank. Manchmal ist es ist die einzige richtige Entscheidung, sich nicht zu entscheiden. Das ist auch die Conclusio aus dem Film Mr. Nobody, den ich allen sehr ans Herz legen kann. Ist ein bisschen unbekannter, aber ist ein fantastischer Film.
Es ist auch eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden. Manchmal die schlechteste, aber
aber vielleicht manchmal ist es auch die richtige.
Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Jetzt positiv gemeint oder negativ gemeint?
Kann alles sein.
Ich glaube, Kühe in der Ferne.
Machen die Geräusche? Also die Moon,
wenn man die ganz laut Moon hört, aber das ein Stück weit weg ist. Weil ich, also quasi von meinem Heimathaus über mehrere Felder hinweg, quasi auf der geraden Linie, waren die Kuhställe auf der anderen Seite des Dorfes. Und die hat man immer gehört. Genau, das gehört dazu. Auch das Geräusch von auf Asphalt fahrenden, schnell fahrenden Traktoren. Das ist so ein ganz spezielles Summen. Das kann ich auch nicht nachmachen jetzt. Also eine Kuh könnte ich natürlich nachmachen, aber da müsste ich jetzt in den Nebenraum gehen, damit es diesen Hall hat. Ne? Und also diese Traktoren.
Also bei euch haben die Kühe Halle gehabt. Hall gehabt, meine ich.
Naja, also über mehrere. In Halle gab es keine Kühe. Ne? Naja, es ist ja schon und dann ist es ja weit weg und das hallt ja irgendwie. Ne?
Ja, verstehe, genau. Was du meinst.
Das habe ich doch gemut.
Aber zwar sehr gut auch.
Ja, man kennt's ja. Wir hatten auch Schafe, die sehr seltsam kommuniziert haben. Da gab's ein Schaf, das war am Friedhof. Das war, glaube ich, so ein Privatschaf. Das gehörte jemandem, der einfach seinen Rasen gemäht haben wollte von dem Schaf. Und es hat nicht bäh gemacht, sondern es hat bäh gemacht. Also wirklich mehr konnte man dieses Schaf nicht bringen. Genau. Ja.
Die Schafe hatten keinen Bock.
Ha,
weißt du?
Wahnsinn.
Die Schafe hatten keinen Bock. Oh, herrlich. Was ich wirklich sehr gerne mag, auch wenn es mir eigentlich peinlich sein müsste, ist...
Der Eurovision Song Contest.
Ja, aber der ist doch so etabliert mittlerweile.
Ja, aber...
Nein,
also,
aber Witz, ich meine, ich bin ja, auch.
Der, also tatsächlich, ich habe den nie verpasst, glaube ich. Also vielleicht ein, zweimal. Jetzt so in der Phase, wo ich auch nicht ganz so oft zu Hause war tatsächlich. Aber das gucke ich auch mit meinen Eltern immer zusammen. Also wir machen so einen richtigen Eurovision Song Contest Abend dann draus. So. Also zumindest aus dem Finale. Ne? Ich bin jetzt nicht so richtig into, ich möchte dann schon überrascht werden von den Acts, die dann im Finale auftreten. Ja. Und das ist deswegen überraschend, weil ich ja als Metal-Influencer und Typ, der ja wirklich ganz untergründige Musik hört, eigentlich nichts damit zu tun haben dürfte. Ja. Aber
auf der anderen Seite Lordi und was da ab und zu mal so
und
kommt,
das ist ja schon wirklich mittlerweile. Also das war so ein toller Abend, dass Lordi da gewonnen haben damals. Das hat viel mit mir gemacht.
Hard Rock, Hallelujah.
Ja, yeah. Genau. Das hat viel gemacht. Aber also ich mag ja trotzdem viel, was da kommt. Zum Beispiel Alexander Rybak damals, ne, fand ich auch ganz toll. Und ich mag ja auch Folkmusik. Mein Festival beispielsweise ist ja auch Folk und Mittelalter. Und das ist ja nicht alles nur die harte Gangart. Ja, ich mag ja auch ganz andere Musik. Zusätzlich, man wird ja erwachsen und lernt auch andere Sachen zu schätzen. Ja, ich mag klassische Musik, vor allem so Richtung Osten vor allen Dingen, in die Richtung
Rachmaninoff und so.
Nee, Rimsky-Korsakow. Das ist so mein. Nee, vor allen Dingen Scheherazade.
Scheherazade.
Das ist für mich so das Magnum Opus irgendwie. Ich lieb's. Und ich finde, das ist die Emotion, die das verbreitet und die Art, wie es komponiert ist, das ist doch eigentlich sehr Metal-ähnlich. So. Also es ist doch immer nur eine Uminterpretation mit anderen Instrumenten. So. Und das habe ich irgendwann gelernt, als in Anführungszeichen Musikjournalist, da die Offenheit zu bekommen.
Das ist gut.
Und das hat mir sehr viel Freude danach bereitet, weil mittlerweile, und das ist, glaube ich, das Peinliche. Das ist viel peinlicher.
Ja.
Pass auf. Ich mag es. Ich gehe lieber ins Symphoniekonzert als auf ein richtiges Metal-Konzert.
Ja, weil der Sound ist aber einfach auch besser da.
Genau.
Man hört so
einfach die Musik.
Ehrlich, authentisch, auch wohltuend oft. Das kann man ja gar nicht vergleichen mit so einer Lautsprecher-Tirade da. Also beides hat was für sich. Aber ich kann das nachvollziehen. Weißt du, was du meinst?
Und wer schon mal im Gewandhaus war beispielsweise, der weiß, wie gut Ton sein kann. Also es ist Wahnsinn. Es ist, als ob man im Lautsprecher drin sitzt. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Kann ich auch wieder empfehlen, ne? Mal nach Leipzig kommen.
Mhm. Und meine Eltern waren sehr cool als... Jetzt, außer dass sie den Eurovision Song Contest mit dir geguckt haben.
Also der coolste Moment war, glaube ich, als sie ihren Urlaub dafür unterbrochen haben, dass ich auf mein erstes Metal-Konzert gehen kann. Also das war der Wahnsinn. Ein Kumpel und ich, wir haben uns eigentlich die Karten einfach so heimlich gekauft und wollten uns da irgendwie hinschleichen.
Wo war das Festival?
Bei euch in der Nähe? In Berlin war das.
In Berlin,
In der Wuhlheide.
Okay, ja.
So, und wir hatten jetzt keinen Plan, wie wir das irgendwie hinbekommen könnten, ohne dass, ne, wir wollten uns dann halt irgendwie mit dem Zug dann hier hinfahren, wenn ich eigentlich bei ihm übernachte, so. Und dann hat sich herausgestellt, verdammt, der Termin ist gerade während unseres eigentlich geplanten Urlaubs an der Ostsee. Und dann mussten wir irgendwie eine Entscheidung treffen. Sagen wir es ihnen, weil es, oder, ne, also dann würden ja auch die Tickets irgendwie verfallen. Und haben sie gesagt, überhaupt kein Problem. Wir fahren dann halt nach Berlin mit euch und dann geht ihr da hin und alles ist gut. Und dann war ich dann auf diesem Konzert, auf das ich mich eigentlich heimlich schleichen wollte, weil ich gedacht habe, meine Eltern würden es mir nicht erlauben. Und das fand ich so cool.
Super cool. Ja,
Wahnsinn.
Welche Band war es?
Blind Guardian.
Okay.
Das war jahrelang meine Top-Band. So. Und die hat sich inhaltlich sehr viel eben mit Fantasy-Literatur beschäftigt, also Tolkien sehr viel. Und da war dann über die Fantasy-Literatur tatsächlich ein sehr einfacher Einstieg. Also ich bin ja wirklich über Fantasy-Literatur eigentlich zum Metal gekommen. Es war jetzt nicht umgedreht, sondern ich habe viel gelesen als Teenager und vor allen Dingen über so Fantasy-Themen bin ich dann so rangekommen an diese ganze Welt.
Auch da hat das Internet dann natürlich geholfen, oder?
Absolut.
Weil du deine Texte dort einmal mal präsentieren konntest. Wobei das ganz schön viel Mut erfordert, oder?
Na, es war ja alles wahnsinnig anonym, ne?
Das war alles völlig anonym.
Das war dann in der Zeit von Forum, da trat man ja gar nicht so richtig mit dem Gesicht auf, ne?
Ja, das stimmt. Was gab es für Reaktionen auf deine Kurzgeschichten, die du, glaube ich, eingeschickt hast?
Ich hatte tatsächlich eine kleine Liaison. Über das Internet.
Ah.
Ja, also so eine kleine 3-4-wöchige Beziehung mit einem Mädchen, das so angetan von meinen Gedichten war, dass sie da sich irgendwie verliebt hat. Und dann hat man so ein bisschen so eine kleine Tändelei gehabt.
Habt ihr euch getroffen?
Nein.
Oh nein,
nein. Also es war wirklich, wie alt war ich da, 14? So.
Ja gut, sie war halt auch irgendwo anders, weit weg. Ne?
Also genau, okay, man kam da ja auch nicht weg. So. Aber das war schon sehr intensiv, so dieses Gefühl, trotz dessen, dass man nur telefoniert hat und dass man nur diese Chats hatte. Genau.
Und was ist aus deinem eigenen ersten Fantasy-Roman geworden, den du geschrieben hast?
Der liegt noch auf meinem alten Schreibtisch in einem alten, zerfledderten Ordner. Das sind irgendwie 520 Seiten oder so handschriftlich. Ich glaube, ich kann auch nur noch ein Drittel davon lesen, weil ich einfach so eine furchtbare Sauklaue habe. Und ich habe heute nochmal so drüber nachgedacht, gäbe es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man das einspricht, weil damals gab es ja noch keine Möglichkeit, also die Diktierfunktion war damals so schlecht, mittlerweile ist sie ja sehr, sehr gut. Vielleicht könnte ich es ja einfach einsprechen und dann wäre es digitalisiert und vielleicht könnte man da was mit anfangen. Aber es war natürlich, ich war 12. Ja, das ist völliger Käse gewesen. Ja. Also ich habe mir da eine Welt ausgedacht und einen großen epischen Bogen über mindestens eine Trilogie. Ich habe eine Karte für diese Trilogie gezeichnet. Also wirklich mit mehreren Inseln und einer Hauptwelt und hatte dann schon geplant, wo welcher Bereich des Buchs spielen muss und was der große Handlungsrahmen ist. Also Worldbuilding hat funktioniert, aber ich glaube, die Stücke zusammenzusetzen, ich glaube, da war ich nicht so gut. Also,
aber wie geil. Verstehst du, aber wie toll. Bist du nicht im Nachhinein auch total stolz auf dieses Produkt, das du damals erschaffen hast?
Na, man muss dazu sagen, es hat natürlich auch wieder was mit Einsamkeit zu tun, weil man hatte ja viel Zeit und man musste sich beschäftigen. Also das meine ich mit, es ist so ein bisschen zweischneidig. Zum einen ist es toll, dass ich mich selbst mit mir beschäftigen kann und immer was zu tun habe, weil ich mir selbst eine Beschäftigung sorge. Auf der anderen Seite könnte man auch einfach keine Zeit haben, sich sowas auszudenken, weil man die ganze Zeit mit Kumpels irgendwie mit den Rädern unterwegs ist oder so. Ja. Also Leben in der Lage quasi.
Welche Rolle hat Einsamkeit gespielt für deinen Einstieg in YouTube? Als das noch nicht so leicht war, wie das heute ist, da musste man wirklich auch ein bisschen experimentieren, man musste gut frickeln, die Technik war ja noch nicht so weit, wie das heute der Fall ist. Dass du für dich so auf dem Dorf da auch alleine warst, wenig bis gar keine Freunde. Welche Rolle hat das gespielt dafür, dass du dich präsentiert hast, dann auch als Metal-Influencer, als Metal-Kritiker, Musikkritiker?
Also das war in der Phase, wo es mit den Freunden, das ging dann schon wieder. Mhm. Also da ging es schon wieder und ich habe auch viele Videos mit meinen Freunden aufgenommen tatsächlich. Ja, also wir haben da viel rumgespielt, weil wir ja alle irgendwie auf dem Dorf nichts zu tun hatten. So, man konnte natürlich von einem Dorf zum anderen fahren, aber viel weiter kam man dann auch wieder nicht raus. Und man konnte vor allen Dingen sich nicht kreativ mitteilen nach außen. So, man suchte ja irgendwie nach einem Weg und seitdem ich dann DSL hatte, habe ich gesehen, wie sich andere kreativ betätigen, weil ich dann endlich Videos abspielen konnte. Das war ja Ewigkeit nicht möglich, weil das Internet das immer, also man hat auf YouTube ein Video angeklickt und es brach einfach ab, weil das weiß ich nicht, weil es nicht darauf ausgelegt war, dass es so lange braucht zum Laden. Und man konnte sich auf diese Art kreativ ausleben und einfach ein bisschen rumexperimentieren. Und das ist ja was man in der Jugend macht, egal wo man aufwächst. Man will rausfinden, wer ist man, was kann man, was will man auch. Und YouTube war für viele junge Kreative zu der Zeit einfach so eine Spielwiese, wo man auch mal Quatsch machen kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Mhm. Ja, man kann einfach mal lächerlich rüberkommen. Weil alle sind lächerlich. Es waren wirklich einfach alle lächerlich zu dem Zeitpunkt. Es war okay.
Was waren so eine der ersten Videos, was ihr gemacht habt, zum Beispiel mit den Kumpels?
Eins der ersten, also wir haben, bevor wir richtig Bewegtbild gemacht haben, haben wir so Filmparodien gemacht. Also wir haben uns eine Filmsequenz genommen und die synchronisiert mit irgendwas, irgendeinem Quatsch. Und das erste, was wir dann so gemacht haben, waren tatsächlich so Kurzgeschichten. Also so wirklich episodische Geschichten, die mit verschiedenen Charakteren, die eingeführt wurden und die dann immer irgendeine Geschichte erlebt haben. Also hatte richtig eine Storyline und war richtig aufwendig, wirkte dann komplett Banane, als es fertig war, weil es natürlich überhaupt nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, als man ein kleines, in Anführungszeichen, Drehbuch geschrieben hat. Ja. Also es waren dann schon so richtige Projekte, die man mit seinen Freunden gemacht hat und das war dann halt unsere Zeit, die wir miteinander verbracht haben, weil es ja auch spannender ist, als einfach nur auf der Parkbank zu sitzen und sich zu betrinken. Ja. Das konnte man danach ja noch machen. So. Und man konnte währenddessen, also, ne?
Ja. Und dann der Einstieg ins Metal-Business. Du hast plötzlich Freikarten bekommen dafür für Festivals.
Das hat aber lange gedauert. Das hat lange gedauert, den Leuten da zu erklären, was man macht. Ne?
Aber du hast durchgehalten. Du hast immer weitergemacht.
Ja, das war, also ehrlicherweise, als ich dann mein erstes Interview geführt habe, tatsächlich mit einem Sänger einer Band, die ich sehr schätze, und gemerkt habe, dass das erstens ganz normale Menschen sind und man zweitens auch ganz spannende Geschichten so erfährt und auch von hinten mal sieht, wie funktioniert eine Veranstaltung. Das hat mich alles so interessiert und das war alles so spannend. Und das hat vor allen Dingen diese Live-Situation zu was ganz Neuem umgeformt. Mhm. Ich habe vor allen Dingen angefangen erstmal als Festivalfotograf für ein Magazin. Also das war, bevor ich akkreditiert worden bin für YouTube, war ich quasi dann so Live-Fotograf. Und ein Konzert durch eine Linse zu betrachten und quasi den Ausschnitt dessen, was passiert mit den Farben, die Beleuchtung da drauf wirft, mit den Posen, die eingenommen werden. Das ist so spannend. Das ist viel besser als ein Konzert ohne Kamera zu betrachten. Also es hat mir wirklich extra was mitgegeben. Und ich wollte dann irgendwann keine Konzerte mehr ohne Linse vorm Gesicht sehen eigentlich, weil es so einen Spaß gemacht hat, dazu zu arbeiten ja im Grunde. Ne? Mhm. Und ja, das war einfach ein spannender Spielplatz. Und irgendwann stellte sich heraus, es gab da einfach auch Nachfrage für den Inhalt, weil es in Deutschland relativ wenig gab für die Metal-Szene. Also es gab in Europa gab es einen, der relativ groß war, der hieß Infidel Amsterdam, also war ein Niederländer. Aha. Und der hat das auf Englisch gemacht, so Plattenkritiken. Mhm. Und in den Staaten gab es dann so ein paar, aber es gab im deutschsprachigen Raum fast niemanden, der das gemacht hat. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Und gerade meine Serie darüber, für den Einstieg in die Metal-Szene beispielsweise, ist sehr viel abgefragt worden, weil so ein bisschen die Orientierung geben für Neulinge, das kannte ich ja. Ich brauchte ja damals auch irgendwie Orientierung. Ich habe ja auch danach gesucht, wie funktioniert das, wie finde ich Bands, was gibt's denn da draußen? Also quasi so eine Art Tutorial für die Leute, how to Metalhead im Grunde. How to Metalhead. Das hat ganz gut funktioniert und die Leute folgen mir auch heute noch. Also da kommen teilweise Mädels oder Jungs zu mir, die sagen, ich gucke dich, seit ich 12 bin, ich bin jetzt übrigens 25. Und ich denke so, ach du Heiligsblechler. Das ist ja, ne, also wie lange das einfach auch schon passiert und wie lange die auch dabei geblieben sind. Ne?
Und du erinnerst dich noch an den ersten Moment, an das erste Mal, als du erkannt wurdest auf dem Festivalgelände als YouTuber.
Ja.
War das ein schönes Gefühl?
Das war surreal. Das war so surreal, weil es ja auch irgendwie eine wahnsinnige Selbstwirksamkeit irgendwie ist. Mhm. Aber ich meine, als Mensch von jemandem erkannt werden, dem man niemals begegnet ist vorher, ist trotzdem auch ein bisschen gruselig. Auch wenn man weiß, was dahinter steckt. Ne? Ja. Es ist trotzdem gruselig, weil das bedeutet ja, meine Worte oder das, was ich zeige, haben eine Wirkung nach außen, die ich nicht kontrollieren kann. Also ich gebe das ab und dann passiert irgendwas und ich weiß auch nicht, wen ich damit erreiche. Das wurde mir dann auch erstmal klar, ne, dass jeder theoretisch jederzeit alles sehen kann. Mhm. Und als ich mein erstes Schulpraktikum gemacht habe beispielsweise, bin ich vom Schulleiter, lustigerweise, der Schulleiter hat mich abgeholt.
Ja.
Wir gehen in die Schule rein und der erste Schüler, der mir entgegenkommt, kannte mich von meinen Videos und hat das sofort angesprochen. Der Schulleiter hat sich dann meinen Kanal angeschaut. Also es war wirklich oft so ein stranger Zusammenhang. Der hat sich das angeguckt und hat mir dann am nächsten Tag gesagt, Herr Prinz, wenn Sie Lehrer werden möchten, müssen Sie diesen Kanal beenden. Das funktioniert so nicht. Hm. So, und also es war wirklich so mein er hat das auch ein bisschen forciert, dass ich mich dann entscheiden musste für den Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Und
gegen die Lehrer.
Wenn man mir sagt, das geht so nicht, Herr Prinz, dann mache ich das aber ganz genauso. Das ist einfach, ne, bin ich ein bisschen trotzig. Und ja, das waren so die ersten Reaktionen darauf. Meine Eltern waren skeptisch, aber die hatten kein Problem damit. Ich glaube, die waren froh, dass ich irgendwas gemacht habe, was kreativ war, auch wenn sie es nicht verstanden haben. Beispielsweise haben wir da einen Actionfilm in der Tischlerei meines Vaters gedreht. Also wirklich mittendrin zwischen den Geräten, und das fanden dann auch die Kollegen dann in der nächsten Woche total lustig und cool. Und das, ja, also ich meine, halt irgendwas machen. Irgendwas mit den Möglichkeiten, die man hat, machen.
Ja.
Und selbst wenn das Ergebnis jetzt nicht super professionell rüberkommt, ist es trotzdem einfach besser, als herumzusitzen. Ne?
Dir war aber auch irgendwann klar, du musst deine Sprache, die du von zu Hause aus mitbekommen hast, du hast von sprachlichen Unarten geschrieben, die musst du jetzt, wenn du also so einem breiten Publikum dich zeigst, musst du loswerden. Wie leicht ist dir das gefallen?
Die Frage ist, wie gut ist mir das gelungen?
Ich finde sehr gut eigentlich.
Ja.
Also ist das jetzt, also ich meine, das,
ich verstelle das jetzt nicht mehr. Das ist jetzt
nein. Okay, nein. Also das ist deine Sprache, wie du sprichst.
So spreche ich jetzt.
Aber du hattest früher einen krasseren Dialekt, den wir gar nicht verstehen würden.
Aber du merkst schon, wo ich herkomme, oder?
Also oder zum Beispiel, da hört man es dann wahrscheinlich so eine kleine Färbung, aber es ist eher charmant. Also es hat jetzt nichts zu tun mit, wie beispielsweise bei euren Nachbarn den Sachsen, die das krasse Sächsisch sprechen. Ihr werdet gerne verwechselt.
Es ist Thüringisch. Wir sprechen Thüringisch.
Thüringisch.
Ich spreche kein Sächsisch.
Nein, ich weiß es drum. Das wird aber gerne verwechselt.
Ja, genau.
Aber in Sachsen-Anhalt spricht kein Mensch Sächsisch, sondern Thüringisch.
Also tatsächlich war die Färbung trotzdem ziemlich deutlich, wie das immer ist, wenn man vom Dorf kommt. Auf dem Dorf spricht man einfach nochmal ein bisschen derber. Und gerade in meiner Nachbarschaft ist ja das Mansfelder Land, und da gab es Elsterglanz, das ist so ein Comedy-Duo, und die arbeiten ganz intensiv mit dem mansfällischen Dialekt.
Und kannst du was sagen?
Das klingt ganz komisch, wenn ich das jetzt machen würde. Aber also einfach mal Elsterglanz googeln, sich das mal reinziehen. Wenn man was versteht, wird man vermutlich Fragezeichen in den Augen bekommen, wieso das so populär ist.
Mhm.
Es ist deswegen populär, weil es mal ein mediales Produkt war mit einer Mundart von uns. So,
okay.
Das gab es halt relativ selten, weil es eben nicht gut ankam. Und ich habe das gemerkt, weil die Kommentare, je mehr Aufrufe diese Videos bekommen haben, immer häufiger waren, ich mag ja deine Videos, aber dieser Dialekt, ich komme damit überhaupt nicht klar.
Okay.
Und dann habe ich das halt optimiert. So wie man dann irgendwann anfängt, das zu optimieren, wenn man merkt, was nicht funktioniert und wo man sich selbst im Weg steht. Und offensichtlich nachhaltig.
Oder?
wenn du mich jetzt verstehen kannst.
Ja, natürlich. Der dunkle Parabelritter, so hieß du von Anfang an.
Ja,
ne?
Genau. Man muss sich ja irgendwie benennen. Und wir hatten da in der 9. Klasse, habe ich mich mal mit einem anderen Klassenkameraden mit einem Tafelstock und einer Parabelschablone als Schild duelliert und hatte halt immer meine schwarzen Bandshirts an. Ja? Also war ich der dunkle Parabelritter. Und da gab es dann irgendwann sogar Team-T-Shirts so in meiner Freundesgruppe. Und ich weiß noch nicht mal mehr warum. Das war einfach richtig doof, weil es dann gab es Spreadshirt, dann konnte man sich halt irgendwelche Shirts selber basteln.
Genau.
Und dann hat man es halt gemacht mit so einem Blödsinn und naja.
Aber es passt zu der Fantasy-Liebe, die du ja gehabt hast. Also Ritter, es passt auch ein bisschen zu deiner Region mit den Ruinen. Also es ist ja eine runde Geschichte.
Ich werde das mit dem Burg nicht los. Ich habe da ja auch eine große Leidenschaft dafür. Und ich würde auch, also in meiner romantisierten Vorstellung würde ich auch gerne auf einer Burg leben. Dass das natürlich eine richtig dumme Idee wäre, weil das einem ja die Haare vom Kopf frisst und man ja nur noch damit zu tun hat, weiß ich nicht, die Klospülung zu reparieren. Dann ist ja klar, dass ich das nicht werde, aber man kann ja träumen. Das ist so ein bisschen, ich bin da in meiner Fantasievorstellung, bin ich immer noch der kleine Junge, der da in der Sagenwelt Mitteldeutschlands unterwegs ist, ganz klar.
Also der Fabian und seine Familie, die leben, glaube ich, in so einer Burg, in so einem Schloss. Der Fabian von Baris Ferraris, der Antiquitätenhändler.
Das weiß ich.
Aus Thüringen ist der, glaube ich, ne?
Ja.
Ah, du kennst es sogar.
Ja.
Okay.
Aber es ist ein kleines Schloss.
Ach, es ist ein kleines
Schloss. Der Punkt ist, diese kleinen Schlösser, wo man wirklich als einzelne Familie drauf leben kann, die sind natürlich alle schon in Wessi-Hand oder in Hand von internationalen Menschen, die irgendwie Geld haben und sind Privatbesitz, und die werden auch nicht mehr verkauft. Warum auch? Ne? Man kann sie unterhalten und sie sind toll. Und das, was käuflich erwerbbar ist, das sind halt irgendwie jetzt Ruinen, das sind riesige Klopper, die man nicht als normaler Mensch irgendwie bewirtschaften kann.
Ja.
Das ist das große Problem.
Wie hat sich dein Leben in den letzten Jahren verändert? Denn du bist einer, der mit all seinen Projekten wirklich immer all in, wie man ja mal so sagt, gegangen bist. Du hast gearbeitet wie ein Teufel. Bis auch hin wirklich zur Erschöpfung. Mhm. Hast du gelernt aus der Zeit? Wie gehst du heute um mit deinem Körper, deiner Gesundheit?
Also ich würde jetzt gerne sagen, dass ich da komplett besonnener rangehe und mir jetzt genug Zeit zum Erholen nehme. Also es ist sehr viel besser geworden. Ich war, wie gesagt, gerade im Urlaub. Das war auch ein Novum, ziemlich lange.
War das schwer, in den Urlaub zu fahren?
Es war, also ich bin,
hat es wehgetan?
In den ersten 2-3 Tagen bin ich fast durchgedreht tatsächlich. Das war wahnsinnig belastend. Ich musste dann irgendwas Aktives machen. Wir sind dann auf den Vulkan geklettert. Und also ich muss mich beschäftigt halten, weil ansonsten raste ich aus. Ich schlafe jetzt mehr. Ich mache seit 3 Jahren regelmäßig Sport. Also so mit Fitnessstudio und allem drum und dran. Also 3-mal die Woche wirklich routiniert und regelmäßig.
Cool.
Das hat sich auf jeden Fall verbessert. Ich habe gelernt, Arbeit abzugeben. Ich habe mir jetzt ein Team aufgebaut und da arbeiten wir sukzessive dran, das weiter auszubauen und zu professionalisieren. Ich habe gelernt, dass es manchmal im Leben sein muss, dass man wie ein Teufel arbeitet, weil es eine Stufe gibt, die man erklimmen muss. Eine Chance gibt, die man nutzen muss. Und das war zu Corona noch nicht klar, dass ich diese Chance nochmal bekommen würde. Es war alles auf Kipp. Es hätte alles scheitern können. Ich bin wieder zum Studium gegangen. Das habe ich ja nur pausiert, weil ich keine Zeit habe, die Abschlussprüfung zu schreiben. Es ist einfach, da braucht man halt nochmal 2 Monate, wo man sich nur darauf konzentriert. Das hatte ich seit 2015 nicht. Das ist einfach problematisch.
Bist du fertig?
Nein.
Also es ist immer wirklich,
Es ist einfach diese Abschlussprüfung, zu der ich keine Zeit habe. Ich habe meine Examensarbeit, habe ich schon geschrieben, abgegeben, benotet, alles fertig. Nur diese abschließende Prüfung fürs Staatsexamen.
Welche Fächer?
Deutsch und Geografie.
Oh, Deutsch und Geografie.
Ja. Okay. Genau, also ich habe alle Scheine, ich habe alle Punkte, ich brauche nur noch diese letzte Prüfung. Aber das Problem bei Staatsexamen ist, entweder du schaffst es oder schaffst es nicht. Und wenn du es nicht schaffst, hast du halt die ganze Zeit umsonst studiert.
Ja,
weil ich wollte konkret nicht Bachelor, Master studieren, sondern Staatsexamen, weil es hat irgendwie nochmal eine andere Werf. So, ne? Und das fällt mir jetzt auf die Füße, weil ich kann das auch nicht umformen. Ich kann diese Punkte nicht in irgendwas anderes umtragen und jetzt hänge ich da so drin. Ja, es ist nicht so, dass ich es nicht abschließen könnte, aber es wäre so, wenn 2 Monate Pause, man, es geht nicht.
Mach es zu Ende. Du machst deine Eltern damit sehr glücklich.
Die haben mir vor einem Jahr gesagt, Alex, es war der richtige Weg. Es ist besser, dass du es so gemacht hast. Ist jetzt nicht schlimm. Sie haben es verstanden. Sie haben final eingesehen, dass ich nicht Lehrer werden werde.
Es ist... Ja. Dir folgen ja auch sehr, sehr viele Menschen, das wissen sie auch. Und hoffentlich sind da auch sehr viele wütende Menschen dabei, die eventuell plötzlich eine Tür aufgestoßen bekommen. Du versuchst sie abzuholen mit den Themen. Du hast immer diese krassen Anfänge. Da haust du mal voll auf die Kacke. Mhm. Also es ist ein Konzept. Mhm. Bist du alleine drauf gekommen, das so zu machen? Dann erstmal haust du ja irgendwie so eine Querdenker-These einfach so in den Raum, als würdest du selber dahinter stehen. Und dann sagst du, okay, dann gucken wir uns das mal in Ruhe an.
Mir hat irgendwann mal jemand gesagt, dass das ja offensichtlich ein Konzept ist. Mhm. Also ich habe das halt immer so gemacht, weil die Logik der Plattform so ist.
Ragebait heißt das, glaube ich, ne?
Hat man dann irgendwann so benannt. Ragebait im Sinne von, wenn man sich an die Zielgruppe richtet, die das wütend macht. Ich richte mich aber nicht nur an die, sondern ich richte mich ja eigentlich mit diesem Aufhänger an die Zielgruppe, die genauso denkt.
Ja.
Und die, für die das ja die Realität ist und die nachvollziehbare emotionale Regung.
Ja.
Deswegen ist es in dem Sinne vielleicht jetzt nicht direkt Ragebait, sondern eher das Einfallstor oder die Einfallsmöglichkeit für eine andere Zielgruppe, die man vielleicht mit dem, was danach folgt, nicht erreichen würde. Und eine Handreichung vielleicht in den Diskurs.
Sag nur kurz, nächstes Thema, das du behandeln wirst als dunkler Parabelritter?
Matcha.
Okay. Gut, dann trinken wir auch eine. Aller gut.
Ja.
Alexander, danke dir für die Begegnung. Es war sehr interessant,
war fantastisch,
ein bisschen reinzuschauen in dein Leben. Danke dir für heute.
Danke dir für dieses wunderbare Gespräch.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist
zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch, wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.